Herzlich willkommen bei unserem Highways to Health Podcast der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen-Bremen. Wir sprechen heute über den Sachstandsbericht des Robert-Koch-Instituts Klimawandel und Gesundheit und welche Rolle Digitalisierung im Rahmen von Klimaschutz und Klimafolgenanpassung spielen kann. Mein Name ist Dirk Gansefort, ich bin Fachreferent an der LVG und AFS und spreche heute mit zwei Gesprächspartnern in dem Fall. Zum einen, heute ist Maike Voss dabei. Sie ist geschäftsführende Direktorin des Center for Planetary Health Policy und auch aktiv bei der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit. Sie ist unter anderem Mitglied der Fachgruppe Klima-Gesund-Akt und einer der Autorinnen des Sachstandsberichtes und deswegen heute auch dabei. Liebe Maike, es freut mich sehr, dass du heute dabei sein kannst und dir die Zeit genommen hast.
Herzlichen Dank, ich freue mich sehr.
Außerdem heute dabei ist Thomas Altgeld, Geschäftsführer der LVG und AFS und neben vielen anderen auch Mitglied im beratenden Arbeitskreis des Kooperationsverbundes Gesundheitliche Chancengleichheit. Thomas, vielen Dank, dass du heute dabei bist.
Ja, ich bin auch froh, dabei zu sein.
Noch eine kurze Einführung zum Hintergrund des Sachstandberichtes. Dieser ist eine Aktualisierung und Erweiterung zum Sachstandsbericht Klimawandel und Gesundheit des RKI aus dem Jahr 2010. Der aktuelle Bericht ist diesmal nicht in einem Dokument, sondern ist in drei Teilen mit mehreren Unterkapiteln aufgeteilt und erschien zu mehreren Zeitpunkten im Jahr 2023. Am Bericht mitgewirkt haben mehr als 90 Autorinnen aus etwa 30 nationalen Behörden und Institutionen, die eine Art umfassende Synthese der aktuellen Evidenz in Deutschland zusammengebracht haben, die dann in 14 Artikeln im Journal of Health Monitoring des RKI veröffentlicht wurden. Projektleitung für den Bericht hat einmal Dr. Thomas Ziese und Doktorin Hildegard Niemann vom RKI. Mitarbeiterinnen an dem Bericht sind Doktorin Kirsten Kelleher und Dr. Martin Linaric. Einfach nur mal, um die Form darzustellen. Gefördert wurde das Ganze vom Bundesministerium für Gesundheit. So, genug zum Hintergrund. Maike, ich frage dich als Erste, als eine der Mitautorinnen auch an dem Sachstandsbericht, kannst du uns ganz kurz nochmal beschreiben, ich habe es ja schon grob umrissen, aber vielleicht nochmal, wie der Bericht aufgebaut ist und welche Themen im Bericht behandelt werden.
Ja, das mache ich sehr gerne. Danke, Dirk. Genau, du hast es schon gesagt, drei Teile. Warum eigentlich? Man hätte natürlich auch irgendwie ein Buch schreiben können oder ein gemeinsames Dokument, aber mit diesen drei Teilen wollten wir es erreichen, dass wir schnell Evidenz bekommen und nicht erst jetzt irgendwie 2 Jahre warten müssen, bis so ein Buch fertig ist. Und dadurch, dass es ja in dem Journal for Health Monitoring veröffentlicht ist, haben wir auch einen Peer Review. Das heißt, all das, was hier drin steht, ist gesichertes Wissen. Da haben noch weitere Expertinnen und Experten auch noch einmal drauf geschaut. Deswegen wurde sich dazu so entschieden. Der Teil 1 beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf Infektionskrankheiten und antimikrobielle Resistenzen, da wir wissen, dass viele Infektionskrankheiten erstens hier früher oder später auch nach Deutschland kommen, wie zum Beispiel das West-Nil-Virus, aber wir ja auch eine ganz andere Flächenverteilung haben, wo sich jetzt zum Beispiel die Zecke ausbreitet in Deutschland. Und auch antimikrobielle Resistenzen im Klimawandel werden zunehmen. Das heißt, mit diesen Themen befasst sich die erste Ausgabe. Wer dazu also arbeitet oder arbeiten möchte, kann da gerne einmal reinschauen. Teil 2, Auswirkungen des Klimawandels auf nicht übertragbare Erkrankungen und die psychische Gesundheit. Hier geht es insbesondere um Hitze, um Extremwetterereignisse, um UV-Strahlung, aber auch allergische Erkrankungen, Luftstoffbelastungen und wie gesagt psychische Gesundheit insgesamt, weil wir wissen, dass der Klimawandel auch dort eine große Auswirkung hat. Und Teil 3, da geht es um Klimagerechtigkeit, also auch gesundheitliche Chancen, Gerechtigkeit im Klimawandel, um Kommunikation, weil gerade dort auch ganz viel Gesundheitsgewinne zu holen sind, sag ich mal, und die Handlungsoptionen. Eingerahmt ist der gesamte Sachstandsbericht durch eine Einleitung, wo wir in das Thema einleiten und wie gesagt ganz am Ende die Handlungsoption, weil es uns sehr wichtig war, dass das nicht wieder nur irgendein Bericht ist, sondern dass ganz klar auch gesagt wird, wer sollte jetzt eigentlich was tun und wir in dem Schritt ein Stück weit weiterkommen, als nur etwas zu haben, was dann in einer Schublade landet, sondern auch wirklich nach vorne zu gehen und zu überlegen, was muss jetzt hier eigentlich passieren, damit wir im Klimawandel reaktionsfähiger sind und aktiver werden.
Vielen Dank für die Übersicht. Genau, zu den Handlungsoptionen werden wir nachher auch noch mal kommen. Das ist auch noch mal ganz spannend, da wir als Landesvereinigung für Gesundheit uns natürlich auch mit dem Bericht beschäftigen und gemeinsam nachher mal auch auf Handlungsoptionen schauen. Jetzt ist es so, bei unserer Podcast-Reihe Highways to Health schauen wir natürlich immer auch auf das Thema Digitalisierung. Digitalisierung, welche Rolle spielen Tools, Hilfsmittel in diesem Kontext? Wir haben schon kurz darüber gesprochen, da gibt es auch immer mal wieder eine Nennung von digitalen Hilfsmitteln. Kannst du ganz kurz vielleicht nochmal beschreiben, wo du da Digitalisierung siehst und welche Rolle das spielen kann?
Gerne, ich kann es versuchen. Ich bin da keine Expertin, aber ich würde als allererstes allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, die Extremwetter- oder Warn-App vom Deutschen Wetterdienst herunterzuladen. Ich meine, die ist kostenfrei, wo man genau sehen kann, was passiert hier in dem Bereich, in dem ich lebe oder arbeite, zum Beispiel in einer Hitzewelle. Das heißt, dort mehr auf die verfügbaren Daten zu schauen und die selber für sich nutzbar zu machen. Wir haben auch in dem Kapitel der Handlungsoptionen nochmal gemappt, was gibt es eigentlich noch so? Zum Beispiel haben wir in Deutschland einen Mückenatlas, auch Informationen zum Pollenflug, die wir verwenden können. Und ich glaube, es geht darum zu wissen, welche Daten gibt es eigentlich und die natürlich dann auch für den eigenen Bereich, in dem man arbeitet, nutzbar zu machen.
Genau, das sind total spannende Tools, die auch genutzt werden. Wir haben auch schon in anderen Podcasts auch mit uns damit beschäftigt, wie eben Monitoring und Frühwarnsysteme hier auch helfen können, insbesondere dann auch bei Hitze oder auch UV-Belastung, aber auch bei der Städte- oder Gebäudeplanung, Landschaftsarchitektur, sozusagen für UV-reduzierte oder hitzereduzierte Außenbereiche. Wenn zum Beispiel eine Kita oder eine Schule geplant wird, sind das total hilfreiche Tools, die dabei sind. Auch total spannend, das Pollenmonitoring ist ja bekannt, dass die Pollensaison und die Pollenzeiten noch deutlich oder ja, länger werden, auch durch die Klimakrise, durch die Veränderung. Und auch hier gibt es tolle, tolle Hilfsmittel des Pollenmonitorings, wo man selber auch nochmal schauen kann, wenn man betroffen ist. Gut, das heißt, wir sehen auf jeden Fall auch hier den Einsatz digitaler Technologien, die übrigens auch nochmal im Kapitel den Handlungsoptionen auch nochmal zusammengefasst sind, wer da nochmal reinschauen will. Thomas, ich komme jetzt zu dir. Ne, wir sind hier als Landesvereinigung für Gesundheit und haben jetzt im Grunde auch diesen Sachstandsbericht vorliegen. Vielleicht kannst du noch mal einmal kurz was sagen, weil vielleicht nicht alle HörerInnen wissen, was macht eigentlich so eine Landesvereinigung für Gesundheit? Wie ist die organisiert? Kannst du kurz dazu was sagen? Und vielleicht auch kurz für uns als eher Praxis im Public Health Bereich wohl einen Mehrwert des Berichtes siehst.
Ja, Landesvereinigung für Gesundheit sind sehr alte Einrichtungen, wir in Niedersachsen seit 1905, die anderen aus den 50er oder aus den 90er Jahren, je nachdem, wann die gegründet worden sind. Landesvereinigung heißt, man ist auf Landesebene tätig, das heißt, es sind bis auf Berlin, Brandenburg und Niedersachsen, Bremen eben alle auf ihrer Landesebene tätig und wir sind eben auf zwei Landesebenen tätig. Das heißt, wir gucken auf Länderebene eben, wie gesundheitliche Themen vorangebracht werden kann und wir haben Gesundheit als sehr breites Feld im Titel. Das heißt, es geht eben um Gesundheitsförderung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch um Versorgungsthemen. Wie kann ich Hausärzte, Nachwuchs auf dem Land in Niedersachsen gewährleisten und wie kann ich eben auch mit sowas wie mit Extremwetterereignissen in unterschiedlichen Settings umgehen, wie kann ich eben auch eben vorbereitende Sachen in Kitas und Schulen beispielsweise machen. Das sind Themen, die uns lange beschäftigen, wo wir viel Erfahrung drin haben, auch Menschen zu adressieren oder mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die letztendlich davon profitieren sind, die davon betroffen sind. Das ist das, was wir so machen und deshalb ist der Bericht für uns natürlich jetzt erstmal eine hervorragende Arbeitsbasis, die Daten zusammenzufassen. Viele Daten sind ja nicht völlig neu, nur in dieser Rahmung neu oder nur aktualisiert. Und wir sind auch viele Landesvereinigungen schon an einigen Themen in diesem Feld drin. Wir in Niedersachsen haben schon für den Kita-Bereich ein Projekt mit einer großen Krankenkasse, wo wir gucken, wie können wir Kitas zum Klimawandel beraten, was können die in diesem Bereich machen, aber auch eben mit den Erfahrungen aus dem Ahrtal, wie können irgendwie Pflegebedürftige in einem Landkreis Eben tatsächlich gerettet, informiert werden, wenn es eben zu einer Hochwasserereignis kommt. Also wir sind mit Projekten schon an dem Thema dran, aber das nochmal zusammengefasst zu sehen und zu gucken, es betrifft unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, es hat sehr viele Ebenen und es ist auch eben eine Verbindung von eben tatsächlich neuen Erkrankungen, alten Anfälligkeiten für Erkrankungen und eben tatsächlich dem Ausgesetztsein von bestimmten Schadstoffen. Das ist eben tatsächlich eben für uns eine Gelegenheit, da auch nochmal systematischer ranzugehen und auch so eine Art Handlungskonzept zu machen, wie können wir das in vorhandene Arbeitsbereiche einbringen, aber auch wie können wir damit neue Arbeitsbereiche eben erschließen. Und da ist einer der wichtigen Punkte in Landesvereinigungen, wir sind grundsätzlich interdisziplinär aufgestellt und was mich bei dem Bericht, aber auch bei vielen Diskussionen rund um Klimawandel und Gesundheit nervt, was mich schon nervt bei dem Icon für das Sustainable Development Goal, dass es eben so medizinisch ist. Also, dass ausgerechnet ein EKG irgendwie mit einem Herzchen irgendwie die Idee ist, irgendwie Gesundheit und Wohlergehen herzugehen. Also da können wir als Landesvereinigung eben tatsächlich was bieten und sagen, Gesundheit ist eben mehr als nur auf den Status eines Körpers zu gucken, sondern da gehört eben auch soziales und psychisches Wohlbefinden mit dazu und das wird in Gemeinschaften gelebt oder nicht gelebt. Also da können wir von dieser Diskussion nicht nur profitieren, sondern diese wahrscheinlich auch nochmal anreichern. Vielleicht zu viel als erstes.
Ja, super, vielen Dank. Schon mal viele Themen. Maike, willst du vielleicht gleich was zu deinen Erfahrungen auch im Prozess der Erstellung des Berichtes zu dem Thema Interdisziplinarität sagen? Wie waren da deine Erfahrungen?
Ja, sehr gerne. Das war für mich eine total spannende Erfahrung, weil, wie du vorhin schon gesagt hast, Forschungseinrichtungen dabei waren, universitär, aber auch außeruniversitär, Behörden, darunter das RKI und das Umweltbundesamt beispielsweise, und auch Nichtregierungsorganisationen, die da zusammengearbeitet haben. Und das ist nicht immer einfach, aber alle haben eigentlich an dem gleichen Strang gezogen, nämlich gesagt, es ist unsere Aufgabe, jetzt hier das Wissen zusammenzutragen, was es schon gibt. Und gemeinsam haben wir eine ganz wichtige Signalwirkung. Ich glaube, mit diesem Bericht kann niemand im Gesundheitswesen, im Public Health Bereich sagen, dass man jetzt dort nicht handeln muss. Also man kommt jetzt nicht mehr drum rum um das Thema und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und auch in die Politik hinein, in die Bundespolitik und ich glaube auch in Landespolitik hat das eine ganz wichtige Signalwirkung, dass das Thema jetzt gesetzt ist in all seiner Komplexität und Vielfalt. Genau, und mir war es vor allem sehr wichtig, dass es halt, dass wir halt nicht nur stehen bleiben mit der Zusammenfassung des Wissens und am Ende ist immer der Satz und wir brauchen jetzt noch mehr Forschung. Nein, es geht jetzt nämlich darum, wie kommen wir genau in die Umsetzung, was Thomas schon gesagt hat. Einige LVG haben auch schon angefangen, einzelne Projekte umzusetzen mit Akteuren vor Ort. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg und das ist ganz wichtig. Die LVG sind ja unglaublich gut vernetzt untereinander, aber vor allem auch in den Bundesländern bis in die einzelnen Kommunen hinein. Und diese Struktur gilt es jetzt zu nutzen, um das Wissen, was in dem Sachstandsbericht da ist, auch wirklich in die Fläche zu bringen. Deswegen gerne einmal durchblättern. Ich glaube, man muss nicht die gesamten 14 Artikel lesen, aber sich rauszupicken, was für einen gerade passt. Deswegen haben wir es so aufgebaut, wie wir es aufgebaut haben.
Ja, vielen Dank. Genau. Also man sieht auch bei der Autorinnenliste, dass es ja also auf den ersten Blick auf jeden Fall eine ganz gute Mischung war, auch aus verschiedenen Disziplinen, die da abgebildet wurden. Genau, das war schon kurz. Du hast auch auf die Handlungsoption, also dem letzten Beitrag nochmal hingewiesen. Wo steht ihr das? Der wurde jetzt im Herbst, wurde dieser Teil veröffentlicht. Und wie geht es weiter mit diesen Handlungsoptionen? Also habt ihr im Hintergrund Gespräche für eine Umsetzung, für Kooperationen? Wie ist da der Weg?
Genau, erstens ist es, glaube ich, wichtig, noch einmal zu überlegen, für wen sind jetzt diese Handlungsempfehlungen? Und die sind natürlich für politische Entscheidungstragende, aber auch für Menschen, die in Verwaltungen arbeiten, auf allen Ebenen ganz besonders. Aber sie sind auch wichtig für Praktikerinnen und Praktiker, was zum Beispiel Kommunikation zu Klimawandel und Gesundheit angeht. Zusätzlich zu dem reinen Text, den wir da verfasst haben, gab es auch noch Webinare, wo wir die Themen aufgearbeitet haben und quasi mündlich unterschiedliche Gruppen herangetragen haben. Und es gibt auch noch ein wenig mehr an Kommunikation. Wer einmal auf die Seite des RKI schaut, sieht auch noch ich glaube, drei Videos, die gemacht wurden in dem Bereich. Das heißt, es ist eingebettet in ein bisschen mehr Kommunikation. Dass wir heute dazu sprechen, ist auch ein Teil davon. Und natürlich, ich nehme das überall mit, wo ich vor allem mit Politik spreche. Auch das RKI spricht natürlich damit auch mit dem Bundesgesundheitsministerium. Wie kann es da jetzt weitergehen? Soweit ich weiß, gibt es für die Umsetzung dieser Handlungsoption noch keine Anschlussfinanzierung. Aber ich glaube, das liegt jetzt an uns, an der Public Health Community, Forschung und Praxis, dort jetzt auch die Ideen selber für sich zu nutzen, aber auch im Gespräch zu bleiben, vor allem Richtung Politik, also das auch zur Politik zu tragen, dass man dort über strukturelle Veränderungen nachdenkt auf politischer Ebene. Ich denke da zum Beispiel gerade an das Beispiel Thüringen, die ihr Gesundheits-, ihr ÖGD-Gesetz Gesetz für den öffentlichen Gesundheitsdienst überarbeiten und dort auch wirklich Klima richtig gut mitdenken. Die Krankenkassen haben im letzten Jahr ihren Leitfaden Prävention angepasst und dort Klimawandel noch viel stärker gesetzt. Da ist immer noch Luft nach oben, aber es kommt. Das Thema ist da und wird mitgedacht. Und ich glaube, genau da müssen wir jetzt weitermachen, Strukturen zu schaffen, dass das auch wirklich in die Umsetzung geht.
Zum Stichwort Kommunikation, Thomas, ich meine, wir sind ja auch wirklich, wie du es auch beschrieben hast, gut vernetzt. Wir erreichen über unsere Projekte als Projektträger im Grunde letztendlich auch die Bevölkerung und im Speziellen auch ja die sogenannten vulnerablen Gruppen. Also vulnerabel meine ich jetzt hier insbesondere zum Beispiel in Bezug auf Hitze oder andere Extremwetterereignisse. Als Beispiel zum Beispiel Kinder, Kleinkinder, das Thema rund Gesundheit rund um die Geburt und Ähnliches. Wo siehst du da auch uns wiederum im Bereich Kommunikation auch von Risiken und von Schutzmaßnahmen? Welche Rolle können wir da einnehmen?
Ja, nicht nur der Bericht, sondern auch die Corona-Pandemie haben ja so eine Sehnsucht nach effektiver Gesundheitskommunikation wieder in diesem Land ausgelöst. Und da möchte ich gerne erstmal ein bisschen Wasser in den Wein schütten, weil da kommen wieder so ganz alte Aufklärungsfantasien raus. Also so nach dem Motto, wir müssen nur richtig informieren und dann stimmt das schon mit der Risikowahrnehmung und der Bereitschaft, sich zu schützen und irgendwas zu tun. Und das fängt schon bei Überschriften an. Also die Überschrift in dem Bericht, und die finde ich nun wirklich schlecht, ist irgendwie zielgruppengerechte Kommunikation. Das heißt, man zielt wieder auf Gruppen und denkt, man kann die irgendwie vielleicht auch ein bisschen tricky-tickital oder irgendwie in verschiedenen Sprachen oder in leichter Sprache irgendwie davon überzeugen, dass da ein Handlungsbedarf ist und dass sie was machen können. Und das ist für mich ein sehr altmodisches Konzept, weil das, was in dem Bericht auch zum Tragen kommt, ist ja, dass die Risikowahrnehmung mit der Demografie zusammenhängt und dass insbesondere Frauen in städtischen Gebieten das höchste Risikobewusstsein haben, also in Städten über 100.000 Einwohner, um genau sein. Das heißt, wir haben sowohl ein Geschlechtergefälle da drin als auch ein Stadt-Land-Gefälle. Das heißt, wer nimmt welches Risiko wahr? Wer kümmert sich? Wer denkt, dass er seine Kinder irgendwie schützen muss? Das ist eben tatsächlich eben auch eine Frage von, wie ist mein Alltag gestaltet? Wo lebe ich? Welche Art von Bildung habe ich? Und da wäre der Bericht eben tatsächlich, diese Chance hat er leider verpasst, nochmal zu gucken, wie kann man überhaupt Kommunikationskanäle mit nehmen und welche kann man bedienen und ist das nicht Teil einer, ja, einer Gruppenbildung irgendwie? Wer nimmt diesen Bericht wahr und wer leugnet überhaupt, dass es einen Klimawandel gibt oder dass er irgendeinen Einfluss hat oder dass Menschen darauf was machen können? Also insofern würde ich mir da auch wünschen, dass man nochmal mehr nachdenkt, also in welcher Alltagskommunikation kann man das einflechten, wie kann man das in Lehrplänen beispielsweise besser verankern oder wie können Schulen das erfahrbar machen? Also, und jetzt nicht zu denken, ich brauche die ein oder andere Kampagne. Das kommt so ein bisschen für mich dabei raus in den Handlungsoptionen zur zielgruppengerechter Kommunikation, dass wir schnell wieder bei einfachen Lösungen sind. Aber es wird eher eine Frage sein von Bewusstseinsschaffung auf einer sehr heterogenen Ebene und insbesondere eben tatsächlich bei Menschen mit einem niedrigeren Bildungsniveau und insbesondere bei Männern mit einem niedrigeren Bildungsniveau. Wie kann ich die eben für diese Gefahren irgendwie sensibilisieren und wie kann ich da auch quasi Verhandlungs- oder Handlungsbereitschaft auslösen? Also Readiness to Act nennt der Bericht das. Also das ist, da gibt es noch einigen Aufholbedarf.
Wenn du direkt was sagen willst, gerne. Sonst schließe ich vielleicht auch noch mal mit an, und vielleicht auch in dem Kontext ist ja auch noch mal sozusagen das Thema Co-Benefit benannt, also gesundheitliche Mehrgewinne durch nachhaltigere, zum Beispiel Lebensweise, individuelle Lebensweise. Kann dieses Konzept auch der Co-Benefits im Rahmen von Kommunikation, ist es etwas, was du glaubst, was hilfreich sein wird?
Ja, da gehe ich sehr gerne drauf ein. Nur erst kann ich einmal
Ja.
Thomas komplett zustimmen, dass man da über Kommunikation noch mehr kommunizieren muss und sich austauschen muss. Und ich würde eher sagen, gut, dass ihr das aufgreift, gut, dass vielleicht auch andere Landesvereinigungen für Gesundheit das aufgreifen und genau so diskutieren, weil ich meine, kein Wissen ist für immer festgeschrieben. Und das jetzt nochmal auseinanderzunehmen, was bedeutet das eigentlich für euch? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Wie kann es damit weitergehen? Das ist natürlich auch immer ein Impuls, den wir sehr gerne mitnehmen. Zu deiner Frage der Co-Benefits. Vielleicht erkläre ich einmal ganz kurz, was das ist. Co-Benefits, englischsprachiger Bericht, auf Deutsch vielleicht sowas wie mehr Gewinnstrategien oder mehr Gewinne. Das klingt auch ein bisschen hölzern, ich weiß, aber was steckt dahinter? Nämlich die Gewinne, die wir aus einer Maßnahme erzielen, sowohl für Gesundheit als auch für das Klima. Also ein gutes Beispiel ist ich nenne es mal muskelbasierte Mobilität statt der motorisierten Mobilität. Mehr Menschen aufs Fahrrad oder zu Fuß schafft, dass wir weniger Emissionen haben, weil wir auf das Auto verzichten. Und wir haben natürlich die ganzen präventiven und gesundheitsfördernden Vorteile für unsere Gesundheit durch Bewegungsförderung. Also das heißt Bewegungsförderung weg vom Auto hin aufs Fahrrad, da haben wir einen großen Mehrgewinn für Umwelt und für Gesundheit. Das ist etwas, was der Bericht aufmacht und ich sag mal als Denkkonzept noch mehr in den Raum stellt und auch sagt, Politiken, aber auch Maßnahmen und Programme sollten Co-Benefits mit im Blick haben, weil wir damit einfach, und ich sage es jetzt mal ganz platt, mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen und wir so auch Projekte und Politiken steuern können. Ein anderer Bereich, wo wir viele Co-Benefits heben können, ist der Bereich Ernährung. Also gesundheitsfördernde Ernährung oder in dem Bereich eher pflanzenbasierte Ernährung ist natürlich auch gut fürs Klima, weil wir dadurch Flächen anders bewirtschaften, wie wir sie jetzt gerade bewirtschaften. Gleichzeitig muss man sich aber auch überlegen, dass nicht jeder, also die Gewinne sind nicht immer gleich verteilt zwischen Klima und Umwelt, sag ich mal. Zum Beispiel, wenn wir mehr Menschen aufs Fahrrad bekommen, im Sommer in der Hitzewelle müssen wir natürlich diese Menschen auch wieder auf dem Fahrrad vor Hitze schützen oder vor UV-Strahlung, damit die sich nicht alle komplett ihre Haut verbrennen. Das heißt, man muss sehr differenziert draufschauen, aber gerade dieses, das erstmal zu nehmen als wir zielen nicht nur darauf ab, Gesundheit zu fördern, sondern wir wollen über das, was wir machen in der Gesundheitsförderung, auch noch das Klima schützen. Und so zu denken und auch so zu planen, das ist das, was der Bericht vorschlägt.
Ein anderes Kapitel, auch im dritten Teil, beschäftigt sich auch mit der Frage der Klima- und Umweltgerechtigkeit. Da hat Gabriele de Bolte unter anderem mitgeschrieben. Und unter anderem ist auch dort das Verursacherinnenprinzip benannt. Das heißt, dass verschiedene Gruppen von Menschen unterschiedlich stark oder wenig stark zum Klimawandel jetzt grob gesagt beitragen durch ihren CO2-Ausstoß, durch ihre Lebensweise. Jetzt ist es für uns als Landesvereinigung häufig so, dass wir auch mit Gruppen arbeiten, die in eher Sozialindex niedrigeren Gebieten wohnen, die jetzt auf den ersten Blick hier gar nicht so viel beitragen und sich zum Teil auch gar nicht angesprochen fühlen. Also wie können wir auch selber in unseren Projekten und auch in unseren Kommunikationsstrategien diesen Aspekt der Klimagerechtigkeit gut adressieren, ohne eben sozusagen Menschen jetzt irgendwie in eine nachhaltige Lebensweise natschen zu wollen, die selber sagen, wieso ich bin hier gar nicht der Teil des Problems. Wenn man jetzt den Oxfam-Bericht sich anschaut und sieht, dass wenige Prozent der Bevölkerung sehr großen Anteil auch am CO2-Ausstoß haben. Also wie können wir diese Diskrepanz auch und dieses Verursacherinnenprinzip auch mit adressieren? Die Frage gerne offen an euch beide.
Na, ich glaube nicht, dass man das in der Arbeit vor Ort gut adressieren kann. Also man kann adressieren, dass man ein Bewusstsein dafür hat, oder Frau eben Bewusstsein dafür hat. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie quasi wirklich diskutabel ist und dass da mit Verursacherprinzip auf so einer Ebene gearbeitet wird oder ob da überhaupt viel Verursachung im Alltag von in sozial benachteiligten Städten irgendwie, Stadtteilen irgendwie zu diskutieren ist. Also ich glaube eher, das ist was, was wir als Public Health Experten immer wieder politisch adressieren müssen. Also dass Chancengerechtigkeitsfragen sich in jedem Gesundheitsthema und eben auch in dem Thema Gesundheit und Klimawandel sich widerspiegeln. Also es sind immer in allen Gesundheitsfragen die, die kürzer leben, die häufiger von Krankheiten betroffen sind, sind immer sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen. Es gibt kaum irgendwelche Erkrankungen, die umgekehrt sozial differenzieren. Und dann ist es kein Wunder für uns, dass auch beim Thema Klimawandel eben tatsächlich vor allem benachteiligte Gruppen als erste die Folgen zu führen. Und das zu sagen, wir wissen, ihr seid nicht schuld daran, ihr könnt vielleicht doch das eine oder andere in eurem Alltag ändern, aber es geht in erster Linie auch darum, den Alltag so zu gestalten, dass er quasi, dass man selber geschützt ist, dass man bewusst ist, um Gefahren kümmert, die einen tatsächlich, also welche Art von Belastung habe ich in der Wohnung, wie kann ich meine Kinder irgendwie ausreichend schützen und das, was Maike auch schon gesagt hat, also welche Verkehrsmittel benutze ich wann und wenn ich eben Fahrrad und benutze und zu Fuß gehe, wann muss ich mich schützen, wann sollte ich es lassen, also solche Sachen kann man in so eine Arbeit natürlich einbringen, aber dieses Gerechtigkeitsthema ist eigentlich nur auf einer gesellschaftlichen Ebene und wahrscheinlich sogar nur auf einer globalen Ebene, weil die globalen Eliten, die die Hauptklimabelastungen irgendwie tatsächlich vorantreiben oder irgendwie zu verantworten haben, sitzen ja nicht alle nur gesammelt irgendwie in einem Stadtteil einer deutschen Kleinstadt oder sowas, sondern die sind in anderen Nationen zum Teil auch zu finden. Und deshalb wäre schon die Frage, wie kann dieses Gerechtigkeitsthema eben auf einer politischen Ebene einen anderen Stellenwert kriegen?
Ganz genau, da würde ich total zustimmen. Und ich glaube, da eher zu schauen, was können Landesvereinigungen für Gesundheit, aber Gesundheitsakteure selber tun, dabei auch bei sich selber anzufangen. Also zum Beispiel das Thema auf die Agenda setzen bei Landesgesundheitskonferenzen, kommunalen Gesundheitskonferenzen, da quasi auch, hat ja auch eine politische Wirkkraft, sag ich mal, das Thema zu setzen. Aber ich bin ganz bei Thomas. Ich glaube, in den Stadtteilen, bei den einzelnen Menschen oder auch auf dem Land, je nachdem, wo sie leben. Es geht jetzt nicht darum, dass alle irgendwie sofort ihren Strom auf erneuerbare Energien umstellen, alle ihr Auto verkaufen und alle nur noch vegetarisch oder vegan leben. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, erstmal zu schauen, was brauchen die Menschen, vor allem in Extremwettersituationen, die auf uns zukommen werden, in Hitzewellen. Wir hatten jetzt gerade die Überflutung, die ja, glaube ich, auch große Teile von Niedersachsen mitgetroffen hat. Darüber nachzudenken und über das Thema Klimaanpassung, also Schutz vor den Folgen des Klimawandels, kann man natürlich auch darüber sprechen, wie verhindern oder wie mindern wir eigentlich den Klimawandel. Aber das ist eher zweite Priorität, würde ich sagen. Erstens geht es darum, wie befähigt man die Menschen darin, sich gut zu schützen und wie schaffen wir gesellschaftliche und politische Strukturen, damit im Fall von Extremwetterereignissen beispielsweise einfach wirklich Hand in Hand intersektoral gearbeitet wird, um die Menschen zu schützen. Und ich glaube, das ist etwas, wo man, wie Thomas sagt, kann ich nur wiederholen, politisch wirken sollte.
Und vielleicht da, wo wir noch was tun können, wäre wirklich, wie können Einrichtungen ihre Verantwortung dafür übernehmen? Also wir haben ja viel mit dem Krankenhaussektor zu tun, die niedersächsische Krankenhauslandschaft. Also da macht man wahrscheinlich wieder eine Klimabelastung auf. Aber wie viele Krankenhäuser sind eben für Extremwetterereignisse wie Hitze überhaupt geschützt, haben die Klimaanlagen oder nicht? Da muss man wieder angucken. Also, aber das ist schon eine Frage, welche Verantwortung nimmt die Gesundheitsversorgung? Oder wir haben in einer Stadt jetzt festgestellt, in Braunschweig, die Hauptzuwegung zum größten städtischen Krankenhaus liegt in einer Senke. Die war natürlich auch jetzt überflutet. Das heißt, da kann gar keine Rettung. Und da müssen natürlich Städte auch reagieren und sagen, wie kann ich in solchen Lagen irgendwie auch tatsächlich eine effektive Gesundheitsversorgung tatsächlich sicherstellen und wie kann ich dafür sorgen, dass meine Einrichtungen auch darauf eingerichtet sind. Und das fängt bei Gesundheitsversorgung an, geht aber auch bei Schulen, also wie werden die gebaut, welche Energie haben sie, welche Art von Gemeinschaftsverpflegung haben sie. Also da können natürlich auch eine Verantwortung für Einrichtungen vor Ort ist nach wie vor da und das auch wieder in erster Linie eine öffentliche Verantwortung.
Ja, vielen Dank. Vielleicht noch abschließend, das soll ja erstmal nur so ein kleiner Teaser zu den folgenden Podcasts auch sein, wo wir noch ein bisschen tiefer zu gewissen Themen auch einsteigen werden. Thomas, für dich vielleicht, aber auch für Maike die Frage, was wären nun auch nächste Schritte, die sich für uns aus dem Bericht ableiten lassen? Nochmal Hinweis auch auf die Handlungsoption. Du hast schon erwähnt, wir sind schon in verschiedenen Projekten auch aktiv im Bereich Kita, im Bereich ambulanter Pflege. Wo siehst du für uns vielleicht noch so nächste Schritte, die hier abgeleitet sind?
Also mir fallen natürlich irgendwie wie immer noch jede Menge Projektideen ein, aber ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, dass es wieder so ein Projektboom ist, der irgendwie eine kurze Halbwertszeit hat. Und da wäre schon die Frage, ob wir in unsere Diskussion nicht auch reinbringen. Also ich kenne jetzt viele Projekte, die quasi in diesem Kontext entstehen, die wichtige Anliegen verfolgen, aber eben auch sowas wie Chancengleichheit in einem Stadtteil dann klimamäßig labeln und dann jetzt Geld kriegen. Das ist eine, und so machen wir es auch in einigen Bereichen. Und das ist aber schon die Frage, ist damit gedient? Also kann man das jetzt als vielleicht als Thema nehmen, das Thema auch nachhaltiger aufzugleisen und nicht wieder so eine Projektflut. Ich habe neulich das Wort von Leuchtturmruine gehört. Also das war mir total einleuchtend. Also zu sagen, wir haben immer so eine Förderlogik, wo wir 3 Jahre, 2 Jahre irgendwas fördern, dann kommen gute Ergebnisse dabei raus und dann werden sie maximal im Netz aufzufinden sein, was wieder eine Belastung für die Umwelt wäre, wegen der Speicherkapazitäten. Also, und dann passiert hinterher nichts mehr. Und ich glaube, dieses Thema dafür zu nutzen, das ist so entscheidend, jetzt nicht wieder zu kleinteilig zu denken, sondern vielleicht auch langfristig zu denken oder auch dahin zu wirken, dass irgendwie sich Routinen, ich hatte das eben bei den Einrichtungen schon gesagt, sich verändern oder Alltage sich verändern und nicht nur in kleinteiligen Projekten gedacht wird. Das wäre für mich eine große Herausforderung, die nicht nur bei diesem Thema eine richtige Rolle spielt, aber hier vielleicht besonders vielleicht eine Chance hat, nochmal neu gedacht zu werden, auch durch Förderlogiken, durch unsere Partner.
Ja, ich kann leider sagen, dass in 3 Jahren und auch in 20 Jahren sich dieses Problem noch nicht, wahrscheinlich noch
Ja,
nicht gelöst
eben.
hat. Das heißt, wir brauchen da eine ganz langfristige
Ja.
Perspektive, die uns aber ermöglicht, ganz kurzfristig auf Risiken zu reagieren, weil sie nun mal kommen mit Hitzewellen. Die letzten Sommer sind wahrscheinlich die kältesten, die wir gekannt haben, weil das wird in Zukunft alles nur noch heißer, leider. Das heißt, einen langen Atem, aber sehr flexibel reagieren. Ich glaube, das ist das, wo wir hin müssen. Und das geht natürlich nur, indem man halt auch Projekte so strickt. Das heißt, Klimaschutz, Klimaanpassung in bestehende Projekte und Programme integrieren jetzt. Kein neues Projekt ohne Klima. Auch wenn Klima nicht das Hauptthema ist, aber bei anderen. Und ich glaube auch, sich wirklich strategisch aufstellen, da wo man politisch kommuniziert oder an die Politik herangeht und sich auch in dem Bereich noch mehr zu vernetzen. Auch auf lokaler Ebene gibt es ja auch immer Klimaakteure, Umweltakteure, aber auch Akteure in der Stadtplanung beispielsweise oder in der räumlichen Planung, in der Stadtentwicklung, die auch schon zu dem Thema arbeiten und dort gemeinsam zu arbeiten. Also ich glaube, ich finde es die Forschung und auch die Projekte, die auf, ich sag mal, Stadtentwicklung, Klimawandel und Gesundheit schauen, halte ich für die am vielversprechendsten sind, um halt wirklich die Menschen, die dort in der Region leben, am besten vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Also dahin zu schauen, ist, glaube ich, ganz interessant. Und da wollen wir auch genau weitermachen mit.
Vielen Dank. Das kann ich, glaube ich, genauso gut stehen lassen, wo wir hinwollen und wo wir weiter daran arbeiten. Das werden wir auch als Landesvereinigung machen. Ja, vielen Dank für den Einblick auch in den Sachstandsbericht und nochmal die Reflexion auch aus Sicht der Landesvereinigung für Gesundheit. Genau, ich gebe gleich nochmal so ein bisschen Ausblick zu den folgenden Podcasts, wo wir uns einfach nochmal vertieft auch zu Themen wie Hitze, Hitzeschutz und Kommunikation nochmal austauschen werden mit den Autorinnen. Für heute und für jetzt, Maike, Thomas, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Genau.
Sehr gerne. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis.
Ja.
Diese 3 Teile des Sachstandsberichts Klimawandel und Gesundheit sind natürlich kostenlos einsehbar auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts. Das heißt, da gerne noch einmal vorbeischauen. Und wie gesagt, es ist total in Ordnung, wenn man selektiv liest.
Ach, vielen Dank. Ich werde die Dinge auch nochmal in den Shownotes verlinken, sodass die Hörerinnen da auch schnell nochmal zugreifen können. diesem Einstieg in den Sachstandsbericht Klimawandel und Gesundheit des Robert-Koch-Instituts möchte ich noch einen kurzen Überblick geben, wie es nun damit weitergeht. Wir werden weitere Podcasts zu den Themen des Sachstandsberichts veröffentlichen und jeweils die Rolle digitaler Tools und von Digitalisierung insgesamt reflektieren. Als nächste Folge sprechen wir mit Katharina von Brunswick zum Thema Klimawandel und psychische Gesundheit. Danach wird es um die Themen Hitze und Klimakommunikation gehen. Abschließend wollen wir einen Blick in die Handlungsoptionen werfen. Wie immer, wenn Sie noch Anregungen zur Podcast-Reihe Klimawandel und Gesundheit haben, melden Sie sich gerne bei uns. Die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Webseite highwaystohealth.de. Viel Spaß!